Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Heute wieder eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den Videostream zu dieser Folge dann auch bei YouTube zu verfolgen. Und das könnte sich heute lohnen, weil wir haben nämlich Hollywood zu Gast. Calvin Hollywood ist heute mein Interviewpartner. Und insofern freue ich mich, dass ich dich heute hier digital nach Leverkusen lotsen konnte. Hallo, Calvin.
Ja, erstmal vielen Dank, Philipp. Und alle, die jetzt übrigens Bild haben, bitte wundert euch nicht, wenn ich ab und zu meiner Linken schaue, weil da sitzt Philipp auf dem Bildschirm und deswegen gucke ich manchmal in die Richtung, aber ich versuche so oft wie möglich in die Kamera zu schauen. Vielen Dank für die Einladung. Also du weißt ja, ich freue mich schon seit langer Zeit auf den Podcast und war ja eigentlich schon mal da.
Das stimmt. Lass mich das kurz erklären, damit die Leute es zuordnen können. Und zwar hatten wir nämlich tatsächlich einen Termin abgestimmt und Calvin hatte dann irgendwann Monat und Tag verwechselt, was ja schnell mal passieren kann, schickt mir dann irgendwann eine WhatsApp und sagt, hör mal, ich bin ready. Und ich habe das natürlich dann auf der Autobahn gesehen, bin rechts rangefahren, habe in aller Ruhe, als ich den Wagen ausgemacht habe, dann auf die WhatsApp geguckt und habe zurückgeschrieben. Ich sage, Calvin, du bist einen Monat zu früh. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hamburg. Du musst jetzt nicht in diesem Zoom-Raum warten. Lass uns einfach in 4 Wochen nochmal neu zusammenfinden. Und dann hatte er halt gesagt, Philipp, ich bin immer pünktlich und wollte dieses Mal die Messlatte neu definieren. Aber das war halt ein guter Start und so sind wir dann heute zum zweiten Mal sozusagen zusammengekommen, diesmal auch im selben Zoom-Raum.
Ja, genau so war das. Und ich habe extra, deswegen liegt auch dein Buch schon seit einer Woche bei mir auf dem Tisch, weil ich habe es extra rausgeholt, weil ich unbedingt reinbringen wollte. Das ist damals ja auch gerade, du hast ja vor knapp 5 Jahren ist es rausgekommen. Da habe ich viel Zeit mit dir verbracht, mit diesem Buch und war auch extrem überrascht, weil ich damals war, glaube ich, warst du noch nicht so bekannt. Also nur so ein Gefühl in der Branche, in der ich da war. Und plötzlich warst du da und ich denke, Alter, was sind das für krasse Tipps? Was ist das für eine Content-Maschine? So, wer ist das überhaupt? Wo kommt der her? Das war so mein Einstieg damals mit dir, ja.
Da freue ich mich sehr über dieses Feedback, weil Punkt 1, ich meine, auf der einen Seite höre ich heute immer mehr, die Leute sagen, boah, du bist ja voll bekannt, jetzt haben wir 150.000 Follower über die verschiedenen Social-Media-Portale. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Auf der anderen Seite ist das immer noch deutlich weniger, als viele andere haben. Gleichzeitig hat sich über die Jahre da doch einiges entwickelt. Ich versuche mit diesem Podcast auch immer so ein bisschen Einblicke zu geben. Man fängt ja nicht mit sowas an, aber man kann da hinkommen, wenn man kontinuierlich dranbleibt. Und damals war es tatsächlich so, mich hatte, das Buch ist rausgekommen am 28. Januar 2028 und im März schrieb mir jemand.
21.
Der 28. Januar, am Geburtstag meiner Oma 2021. Und dann schrieb mir im März jemand, hallo Philipp, du kennst mich nicht, aber ich wollte mich einfach mal kurz mit dir connecten. Ich lese hier dein Buch, 55 Business Turbos für KMUs. Ich finde das mega, vielen Dank dafür. Und ich habe direkt zurückgeschrieben, weil das Buch war ja in Anführungsstrichen erst ein paar Tage im Markt. Ich sage, wie bist du denn darauf aufmerksam geworden? Der sagt, das hat mir Calvin empfohlen. Und dann bin ich hingegangen, habe meinen heutigen Prokuristen, Christian heißt der, gesagt, hör mal hier, Calvin liest mein Buch. Und er sagte, weil er ist nämlich seit Jahren schon ein großer Calvin Hollywood-Fan gewesen, aufgrund der Fotografie-Geschichte. Und dann war das einmal die Chance, als Chef so ein bisschen zu glänzen. Aber du hast das Buch weiterempfohlen. Was war losgelöst, dass du sagst, waren mal ganz andere Tipps? Was war so der Triggerpunkt, dass du gesagt hast, das Buch muss ich mal in meinem Inner Circle publizieren oder bekannter machen?
Ist jetzt schon lange her, wo ich es gelesen habe, aber ich kann mich an die Content-Dichte erinnern. Und ich habe es auch wirklich durchgearbeitet. Ne? Also das Ding ist voll mit Notizen und so weiter und Markierungen. Und ich mag halt Bücher, die einfach geschrieben sind. Also ich mag zum Beispiel die Tony Robbins Bücher, mit denen komme ich gar nicht klar, mit Schriftgröße gefühlt 7 und alles so verdichtet. Und ich bin jetzt auch nicht so der krasseste Fan von langen Stories. Und ich mag mich gut zu erinnern, dass, ich meine, 55 Tipps, ne, ein Buch zu packen, sagt ja schon alles. Ist ja so, bam, 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 bam. Und geht mir einfach rein, sowas, ja.
Ja, es waren ursprünglich 60, aber die letzten 5, die ich auch schon ausformuliert habe, die passten aus meiner Sicht. Ich habe das Buch immer noch mal neu gelesen, habe die immer noch mal versucht, irgendwo reinzupacken. Irgendwie dachte ich, ach, die machen das Buch auch nicht mehr geiler. Deshalb habe ich die 5 nie veröffentlicht und immer noch als Geheimtipps hier in meiner Ablage liegen. Aber egal, kommen wir mal zu dir. Du bist Calvin Hollywood, aber wie bist du da hingekommen? Ich meine, was ist so ein bisschen deine Story für den einen oder anderen, der dich jetzt noch nicht kennt, was ja auch nicht so viele sein dürften, weil du hast ja auch schon extreme Bekanntheit erreicht. Und wenn mein Prokurist dich sogar kennt, der sich teilweise kaum an meinen Namen erinnern kann und ich deppert immer beleidigt mit irgendwelchen Namen, was ist deine Story für die mal eben abgeholt werden müssen?
Also ich würde sagen, was so das Thema ein bisschen Bekanntheit angeht, war die größte als Photoshop-Experte, als Fotograf. Also ich war mein Werdegang erst 10 Jahre bei der Bundeswehr. Ich war dort Ausbilder in der Grundausbildung und habe mir währenddessen ein Business aufgebaut als Photoshop-Künstler. Und damit ich halt Motive bekomme, wurde ich Fotograf. Und damit bin ich dann auch international. Also 2009 war ich dann schon weltweit unterwegs, auch in Amerika, habe Bildbänder rausgebracht, habe an der Kunsthochschule unterrichtet, also auch YouTube. Also das war so, die Prime war so 2010 ungefähr als Photoshop-Experte und Fotograf. Kampagnen fotografiert, Künstler, viele B-Promis, weniger als die A-Promis. Das war so diese erste große Welt, wo ich auch dann Geld verdient habe. Und die zweite größere Welt war dann ganz klar der Speaker, Business Coach und Speaker. Ne? Da war die Prime irgendwann dann damals noch Gedankentanken in Frankfurt, 3000 Zuschauer auf der Bühne, habe dann viel für Gedankentanken, Creator gemacht. Das war dann so die zweite Karriere. Und ab dann ging es bergab. Nee, ab dann ging es ein bisschen in den Hintergrund. Also da ging so, keine Ahnung mehr, hinter den Kulissen, Communities aufbauen. Das darfst du keinem sagen. Also ich zocke halt aber auch noch jeden Tag 2 bis 3 Stunden PlayStation. Ich liebe das. Ich sehe mich immer noch als Künstler, mache ständig was Neues. Ich sehe mich schon noch als Unternehmer. Also ich habe 60.000 Euro monatliche Ausgaben. Also ich kann jetzt nicht nichts tun. Aber ich sehe mich, weißt du, ich bin nicht faul, bin ich nicht, aber im Vergleich zu anderen bin ich wahrscheinlich sogar sehr faul. Also ich mache wenig, erschaffe sehr viel. Heute baue ich Online-Communities, mache sehr viel über KI. Also alles, was ich damals mit Fotografie gemacht habe, mache ich heute mit KI-Content für Firmen, Imagebilder, Kampagnen. Aber es ist so viel. Ich habe einen Business-Booster, ich habe ein Nahrungsergänzungsmittel, ein Buch rausgeschrieben. Ich weiß selber nicht mehr, was ich alles mache. Also Schöpfer, Macher, teilhaben lassen, wieder was Neues aufbauen, wieder bei Null anfangen, das ist das Geilste so. Bei Null anfangen, wenn du so niemand bist und Druck auch. Ich bin all in gegangen vor 2,5 Jahren. Da war irgendwann auch ein Punkt, ich muss da meine Rücklagen. Irgendwie war es scheiße, aber irgendwie war es auch geil. So, und das ist so mein Leben. Das zieht sich so durch. Ja.
Ja, gut, aber pass auf, du sagst jetzt, du bist jetzt da eher so in der Gründerwelt zu Hause. Also tatsächlich gibt es ja immer so diese zwei Unternehmerpersönlichkeiten. Die einen, die können viel anstarten, haben nachher auf den Betrieb und die Fortführung nicht so viel Bock. Die sind eigentlich ideal für die erste Phase im Unternehmen. Dann gibt es die anderen, die sagen, ach nee, diese ganze Grundlagenarbeit, bis das Angebot richtig steht, bis das Pricing steht, bis die Prozesse stehen, das ist nicht so meins. Aber ich kann dann, wenn das alles substanziell vorhanden ist, sehr gut Hebel drehen, damit das Ganze skaliert. Von daher, ich glaube, das ist weder gut noch schlecht. Das ist im Prinzip einfach davon abhängig, ob es dir gelingt, immer wieder in diese Rolle zu kommen. Weil wenn du jetzt Gründer bist, kannst du ja im Prinzip danach nur was Neues gründen oder deine Firma kaputt machen und nochmal neu anfangen müssen, was beim Kaputtmachen nicht ganz so viel Spaß machen dürfte. Aber du hast damals einen Vortrag, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, in welcher Jahreszahl, aber auf der Contra gehalten. Da warst du so ganz entspannt, ich würde jetzt mal aus Erinnerung sagen, im Trainingsanzug da auf der Bühne und hast gesagt, wisst ihr was, Leute, ich zock auch noch gerne irgendwie am Computer irgendwie und ich glaube auch, dass man durchaus mit 4-5 Stunden Arbeit am Tag ausreichend hinkommt. Dann kann man noch ein bisschen Sport machen, dann hat man auch kein Problem mit der Mitarbeiterzufriedenheit. Und ich finde, das ist ja einfach auch nicht unbedingt faul. Das ist ja einfach auch vielleicht eine Form von Prioritäten setzen. Von daher, ja, lass uns mal faul ignorieren und einfach mal über Prioritäten sprechen. Wenn du heute so deinen Arbeitstag anguckst, wann geht der los? Wann ist der aktive vielleicht Büro- oder Arbeitsteil zu Ende? Und was folgt danach, dass man mal eine Vorstellung
hat? Das tatsächlich genau noch so, wie ich es damals gesagt habe. Also deswegen habe ich auch einen Löwe hier auf dem Arm tätowiert, weil ein Löwe, das ist so ein bisschen mein Leitbild mit 4 Stunden am Tag, ne, da macht er ein bisschen was und die restliche Zeit ruht er sozusagen. Wobei mein Ruhen, also direkt mal um vorwegzunehmen, ich bin jeden Tag, und damit meine ich auch Samstag und Sonntag, also jeden Tag 14 Stunden hier in diesem Gebäude, also was mein Office ist. Jeden Tag 14 Stunden. Das Einzige, wo eine Unterbrechung stattfindet, ist, wenn ich was mit der Familie mache, was jetzt nicht so oft ist, oder wenn ich irgendwo einen Job draußen irgendwo habe. Und diese 14 Stunden, die ich hier verbringe, würde ich sagen, sind 3 bis 4 Stunden Muss-Aufgaben, also so dieses klassische Arbeiten, ne? So, also To-Dos abklappern, was man halt so anstehen hat. Bei mir sind es oft Calls oder ich muss mal was planen irgendwie. Und die restliche Zeit, also PlayStation-Zocken sind ein, zwei, manchmal 3 Stunden am Tag, aber da sind ja trotzdem noch genügend Stunden über. Lesen, Weiterbildung, Recherche, kreativ sein, unheimlich viel Weiterbildung. Also bestimmt 3, 4 Stunden am Tag, wo ich lernen will, besser werden, Ideen. Also ich mache schon sehr viel, aber es ist halt nicht dieses klassischere Arbeiten. Aber Leute wundern sich dann immer, weil ich also morgens um 7 bin ich hier, 7.30 Uhr, manchmal auch um 5, wenn ich wach werde. Kann ich mehr schlafen, dann gehe ich hierher. Und ich komme jeden Abend heim um 8:30. Also da ist die Gassi-Runde um 9. Und ja, das ist jeden Tag. Und an Weihnachten bin ich dann vielleicht mal nur bis 16 Uhr hier. Aber es gibt keine Ausnahmen. Gibt's nicht. Also Weihnachten, ja.
Ja gut, aber jetzt machst du ja hier auf der Distanz und so wie ich dich halt auch live in Erinnerung habe, man sieht ja im Zoom nur den oberen Teil des Körpers, einen sehr fitten Eindruck und so weiter.
Ja, die Sporthosen sind übrigens an. Ne? Ich habe mir extra was Schickes für dich angezogen. Ne? Also, aber ich, in der letzten Zeit habe ich wieder ein bisschen schickere Klamotten an, aber meistens Sportanzug und ja, Sport natürlich, ne? 5-mal die Woche. Das ist aber auch Arbeit. Für mich ist Sport ist Arbeit. Ich mache jetzt auch nicht unbedingt Sport jedes Mal, weil ich so Bock drauf habe.
Ja gut, man muss ja so eine Maschine auch trainieren, ne? Das wieder,
ja, ich habe mein Ziel, ich bin jetzt 49, Philipp, und ich will zu meinem 50. im August nächstes Jahr, will ich einen 50 Kilometer Trail Run machen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und ich habe vor einem halben Jahr angefangen zu joggen. Ich konnte nicht mal 2-3 Kilometer rennen. Und im August will ich einen 50 Kilometer Trail Run machen zu meinem 50. Das ist mein, im August, hoffentlich bei 30 Grad, ja.
Ich habe letztens in einem sehr spannenden Buch gelesen, einfach nur, weil es jetzt gerade passt. Man muss bei den Zielen immer aufpassen, dass man sie nicht erreicht. Man sollte sich lieber verlegen, dass man sich an die Aktivitäten gewöhnt. Weil sonst ist die Motivation weg, wenn das Ziel erreicht ist. Wenn man die Freude im eigentlichen Doing entwickelt, dann wird die Freude bleiben. Wenn man danach diese 50 Kilometer geschafft hat, ist das Rennen vorbei. Dann sagt man, ich habe aber Freude daran gefunden, 5-mal die Woche Sport zu machen oder so. Und das klang für mich ziemlich plausibel, weil ich auch dachte, ich erinnerte mich an mich zurück. Ich habe 2011, müsste das gewesen sein, bin ich 8 Halbmarathonläufe gelaufen, weil ich einfach wissen wollte, ob ich es kann. Und als ich dann wirklich auch mit dem 8. Lauf, der mein schnellster war, irgendwie jetzt so bewiesen hatte, habe ich gedacht, jetzt trainierst du für einen Marathon. Und dann habe ich so heftig trainiert, dass meine Knie plötzlich richtig haben. Dann musste ich lange pausieren und dann habe ich komplett aufgehört. Und dann hatte ich auch kein Ziel mehr, weil ich dachte, gut, Marathon wird nichts, Halbmarathon habe ich jetzt geschafft. Und da fühlte ich mich dran erinnern, als ich das gelesen habe. Deshalb nur so als Idee, vielleicht überlegen.
100%. Ich bin voll bei dir. Das musste ich ja auch lernen. Ich war früher auch Basketballer. Und ich erzähle die Geschichte immer, dass ich sage, ich hatte beim Basketball nur Spaß, wenn ich gewonnen habe. Und dann auch nur so lange, bis der Gegner gesagt hat, Revanche, da war der Spaß vorbei. Und ich hätte auch keinen Spaß gebraucht, Hauptsache ich gewinne. Das war mir egal, Hauptsache erreichen. Und davon bin ich komplett weg. Also dieses 50 Kilometer, also ich habe so Spaß beim Laufen gerade. Und sagt es auch immer, ich will jeden Tag eine schöne Zeit haben. Ich wurde vorhin zu so einer Mastermind im März eingeladen. Habe ich gesagt, kann ich nicht zusagen, mache ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, was bis dahin ist. Mein einziges richtiges Ziel ist, dass ich jeden Tag eine geile Zeit habe. Und da, dieser Weg ist das Ziel. Das klingt jetzt so ein bisschen, ne, so altbacken. Aber 100%. Also dieses 50er-Jahre-Ziel, wenn ich 50 bin, in Shape zu sein, das muss ich zugeben, das haben wir schon gesetzt. Aber ansonsten immer der Spaß, die Tätigkeit genießen. Und wenn ich jetzt auf den Basketballplatz gehe, ich mache keine Battle mehr, sondern ich gehe nur noch hin, um Spaß zu haben und nicht mehr, um zu gewinnen. So, ja.
Ich finde das, und es ist gerade heute für mich tatsächlich spannend, dass du dieses Wort erwähnst, weil ich heute Morgen so eine WhatsApp an jemanden geschickt habe. Heute Morgen habe ich auf LinkedIn gesehen, dass jemand, den ich längere Zeit beobachte, den ich menschlich sehr cool finde, der extrem viel erreicht hat und der dann auch die Firma sehr erfolgreich verkauft hat, nochmal eine neue Firma gegründet hat und so weiter, ist jetzt heute Morgen bekannt gegeben worden, am 25. November verstorben.
Nein!
Krebs und alles war im Vorfeld. Ich hatte das so ein bisschen gesehen, weil die Fotos wurden immer ein bisschen anders und er wirkte nicht mehr ganz so fit. Jetzt ist er also tot. Und da habe ich dann tatsächlich zu dieser Person, die uns beide damals in Kontakt gebracht hat, diesen LinkedIn-Post geschickt. Da habe ich gesagt, schau mal hier. Und da habe ich gesagt, das sollten wir beide als Erinnerung nehmen, dass man einfach viel Wert darauf legt, dass jeder Tag schon geil ist. Dieses, ich werde Spaß haben, wenn ich alt bin und so weiter, ist ein Modell, was ich einfach totale Grütze finde.
Aber ohne den Namen zu nennen, es war nicht die Person, über die wir vorhin gesprochen haben.
Nein.
Oh.
Nein.
Okay.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt zum Beispiel ja auch beruflich viel unterwegs bin und wenn du jetzt nur mal als Beispiel in Mallorca oder in Antalya oder vielleicht auch in Los Angeles aus dem Flugzeug kommst, bist du wirklich mit deinem Koffer in der Hand im Taxi sitzt. Das ist eine so ewig lange Strecke, dass ich mir teilweise denke, diese Illusion, wenn du da 70, 75 bist, da willst du all die Welt bereisen, das ist total unrealistisch. Der ein oder andere von uns wird gesundheitlich gar nicht mehr in der Lage sein, überhaupt außen ab Gebäude anzukommen, wenn die dir da nicht so einen Wagen hinschieben, weil der Körper ja manchmal auch nicht mitspielt. Und deshalb bin ich auch immer der Meinung, du musst hier und heute Spaß haben. Ich versuche ja viel Zeit auch mit meinem Sohn zu verbringen und sage dann immer, hey, wenn meine Frau dann sagt, ja, warum ist das so? Dann sage ich, schau mal, was nützt dem denn Tausender mehr auf der Bank, wenn ich später tot bin? Wenn der aber sagt, das war so ein geiles Wochenende, als der Papa einfach mit mir ins Flugzeug gestiegen ist, nach Österreich geflogen, 2 Tage hintereinander Schlitten gefahren und dann kam er Sonntagabend wieder zurück und dann kann er am Montag trotzdem in die Schule gehen und wenn er ein bisschen müde ist, macht nix. Der hat später noch genug Zeit, in der Schule aufzupassen und deshalb einfach nur, weil sich das gerade auch auf deiner Vorlage hin anbot, nutzt jeden Tag und überlegt einfach, wie kann ich heute den maximalen Spaß haben? Weil für mich wäre es das Schönste, bei der Arbeit einfach tot umzufallen, weil ich bei der Arbeit glücklich bin, weil ich bei der Arbeit Spaß habe und ich nicht erst noch wochenlang in so einem Bett liegen möchte, wo jeden Tag einer reinkommt, 3-mal am Tag guckt, dass ich was gegessen habe, dass ich mich nicht voll gemacht habe in irgendeiner Form und dann sagt, boah, der Semmo, die letzten 4 Jahre hat er zwar nur rumgegammelt, aber wenigstens 98 geworden. Das ist scheiß Konzept.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und da muss man halt gucken. Jetzt sagst du also, du machst da viel Sport, du machst Playstation und so weiter. Das heißt, damals war es so ungefähr, keine Ahnung, fängst morgens an, machst dann 4-5 Stunden deine Sachen. Du hast aber auch ein Team, was da um dich herum in irgendeiner Form Aufgaben stemmt. Ne? Und wie organisieren die sich denn? Arbeiten die länger oder ist das genau der gleiche Rhythmus?
Nee, das ist, wir haben vereinbart, dass wir zwischen 9 Uhr und 12 Uhr erreichbar sind. Also das ist schon so die Kernzeit, wo alle am Rechner sein sollten, wenn irgendwie was ist. Ansonsten ist mein Team total frei. Wir müssen uns, glaube ich, in Deutschland auch an Urlaub und so weiter halten. Aber das klingt jetzt ein bisschen hart, aber mein Team hat, wir haben diese Verträge mit 40 Stunden in der Woche und mit Urlaub und so weiter. Aber ich sag's ganz ehrlich, wenn ich sonntags, mittags meinem Team was schicke, jetzt nicht, dass sie es tun müssen, aber sie sind immer da. Also das ist remote, die sind immer erreichbar, wir haben keine Arbeitszeit, es gibt nie Überstunden. Also niemand schreibt irgendwelche Überstunden auf, die können sich das alles selbst einteilen. Und es bräuchte auch noch nicht mal Urlaub. Also wenn jemand irgendwo anders hin will, kann die Person das machen. Also rein förmlich, Katharina, die das bei mir alles macht, die trägt das alles ein. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wenn jetzt jemand länger irgendwo hin will, und was ist Urlaub, was ist Arbeit? Was ist, wenn sie jetzt woanders sind? Ist es dann Urlaub oder ist es Arbeit? Also das sind Mitunternehmer. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt Sport mache, ist es Arbeit, ist es Urlaub? Nee, ist Arbeit. So, also das vermischt sich alles. Und wir haben da, es gibt Zeiten, wo alle erreichbar sein sollen, also am Rechner, am Computer, wenn irgendwas ist. Und die restliche Zeit ist jeder eh erreichbar. Wir sind auf Telegram, egal wen ich schicke, 5 Minuten, 10 Minuten später kommt eine Antwort. Ist egal, zu welcher Uhrzeit oder am Wochenende, völlig egal.
Ich war jetzt gerade mit meinen 2 Prokuristen, Elena und Chris, in Belgien, habe da einen Vortrag gehalten, ungefähr 350 Leute im Raum. Und dann habe ich über Wachstumsstrategien für Unternehmen gesprochen, unter anderem auch über Personalführung. Meine Kernbotschaft war, stell lieber etwas teurere Mitarbeiter ein, weil die einfach leistungsfähiger sind. Und dann habe ich gesagt, löst euch auch von den traditionellen Arbeitsverträgen. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst das einfach so machen. Ich bin ja auch Reserveoffizier. Ich habe gesagt, ich habe das von der Bundeswehr übernommen. Bei uns steht einfach im Arbeitsvertrag drin, sie sind grundsätzlich 24 Stunden im Dienst. Dazwischen gibt es Zeitfenster sporadisch, zumeist nachts, in denen sie temporär nicht gebraucht werden. Und das war jetzt einfach so als Gag gemeint. Aber die Leute hörten diesen Impuls zum ersten Mal und sind dann nach meinem Vortrag alle zu Elena und Chris gegangen und haben gesagt, immer, ist das wirklich so? Habt ihr so einen Vertrag unterschrieben, dass wir in Deutschland bei uns gar nicht rechtlich zulässig? Und der Chris hat dann noch einen draufgesetzt, hat gesagt, ehrlich gesagt, wir haben gar keinen Arbeitsvertrag. Der Semmeroth hat einfach eine Besitzurkunde von uns. Und wir haben sowieso keine Möglichkeiten. Aber da war es auch so. Ich wollte da übernachten, weil ich ja weiß, wie so Veranstaltungen laufen. Meine 2 Kollegen sagten, ach, das sind nur 2 Stunden, da fahren wir abends nach Hause. Jetzt wollten die uns da aber bis 1 Uhr nachts noch sprechen. Wir waren also dann mit 2 Stunden Fahrt erst gegen 3 Uhr nachts in Leverkusen und dann am nächsten Tag war für alle frei, weil keiner irgendwie klargekommen ist. Natürlich kannst du als Erwachsener nicht einen ganzen Tag pennen wie früher, aber da war dann auch nichts und dann gibt es ja auch keinen Abzug. Manchmal ist dann auch so, wenn wir von Touren zurückkommen, sage ich, nehmt euch einen Tag Urlaub, dann lachen die immer und sagen, und wer macht dann das und das und das? Deshalb, ich glaube, man braucht so ein Team, wo einfach klar ist, wir müssen die Aufgaben, die da sind, erledigen, aber wir müssen uns auch nicht künstlich lange im Büro aufhalten, nur damit wir irgendwie so ein scheiß Stundenkontingent vollkriegen. Das, glaube ich, ist ja im Prinzip dann so ein bisschen auch die Philosophie da, die ich da bei dir vermute. Wenn die Leute sagen, ich bin jetzt fertig, was willst du da länger hocken? Weil viele, die da länger hocken, sind ja gar nicht die ganze Zeit produktiv.
Ja.
Von daher, Wenn du jetzt mal dein Kernbusiness heute beschreibst, also ich meine, du hast jetzt dir irgendwie da so einen Ruf erarbeitet. Ich weiß aus der Distanz, dass du da auch viel so im Hintergrund Communities aufbaust, ein bisschen auch mit School und ähnlichen Umgebungen arbeitest. Was ist heute dein Kerngeschäft? Du hast eben erzählt, Fotografie ist der Start gewesen. Heute intern machst du ein bisschen was, aber was verkaufst du für Leistungen? Was betreust du für Kundenprojekte?
Also ich würde sagen, mein Haupteinkommen ist tatsächlich, dass diese neue Social-Media-Welt, wie ich sie nenne, Online-Gemeinschaften aufbauen. Ob das jetzt mit der Plattform School ist, Facebook-Gruppen sind halt alt, Discord ein bisschen zu kompliziert, aber ich glaube halt, dass in der Zukunft zwei Dinge entscheiden werden. Einmal KI, die Entwicklung, und aufgrund der KI-Entwicklung wird immer mehr das Menschliche gesucht, die Nähe, der Austausch, Netzwerke, gemeinsam. Und da bin ich halt vor 2 Jahren all in gegangen und habe angefangen, halt Online-Netzwerke aufzubauen und diese auch zu monetarisieren. So ein Prinzip wie so ein neuer Mitgliederbereich. Ne? Früher hat man seine Kurse irgendwo in einem Mitgliederbereich abgelegt. Und ich glaube halt, dass in der Zukunft die Menschen nicht mehr nur für Wissen zahlen, sondern auch für Gemeinschaft, für Feedback, für Austausch, fürs richtige Umfeld. Und da baue ich eben Online-Communities auf. Ich führe eigene, wo ich das zeige, habe aber auch thematisch verschiedene Communities, wo Leute drin sind. Also das ist so dieses eine Einkommensquelle. Und dann Content Creation, immer noch für andere. Jetzt nicht mehr so viel mit der Kamera oder mit Videos, sondern mit KI. Also ich habe jetzt gerade hier so eine Ledertasche. Normalerweise würde der Kunde jetzt nach Südafrika gehen, Models organisieren, um dort krasse Bilder zu machen, und macht das jetzt mit KI. Ja, trotzdem Kapstadt-Bilder. Zahlt aber keine 30.000 für die Kampagne, sondern vielleicht dann halt nur ein paar Tausend. So, und das mache ich jetzt auch noch. Und dann sind noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die aber nicht so erwähnenswert sind, weil da wird jetzt nicht so viel eingespielt.
Wenn du jetzt so eine Community machst, ich meine, viele haben das ja mal versucht, haben eine Facebook-Gruppe gestartet, haben irgendwelche anderen Gruppen gestartet. Ich erlebe das so, und vielleicht ist es einfach nur, weil ich mich nicht lang genug damit beschäftigt habe, dass manche Leute in diesen, also oder anders, die Masse der Teilnehmer in diesen ganzen Gruppen sind einfach nur im Konsumentenmodus. Die gehen, dann die engagieren sich nicht. Das heißt, du brauchst ein wahnsinnig großes Volumen und du brauchst im Prinzip so ein paar Vorturner, wird man es früher genannt haben, die einfach irgendwie aktiv immer wieder auch eine Diskussion triggern und nochmal Input reingeben. Was nimmst du da so? Was ist so das Userverhalten?
Genau so. Also deswegen scheitern auch die meisten Communities. Es gibt halt dieses Modell, du bist jetzt zum Beispiel ein sehr optisch vielleicht auch, aber ich meine, ein attraktiver Charakter ist jemand, der Menschen fesselt, anzieht, die Leute kommen und können stundenlang zuhören. Und damit kannst du scheiße viel Geld verdienen. So, die Skills hast du einfach. Aber viele haben die ja nicht. Ne? Will ja nicht jeder Speaker oder Coach werden oder kann sich so in den Mittelpunkt stellen. Und das Modell ist dann eher Masterminds. Wenn wir jetzt auf eine Mastermind gehen, dann zahlen wir vielleicht auch, oder der Veranstalter der Mastermind verdient Geld, aber es ist nicht mehr nur er alleine, sondern es ist dieses Netzwerk. Und das ist eigentlich das, was man versucht, online abzubilden mit einer Communities. Das Problem, viele, die eine Online-Community erstellen, denken dann wieder, sie müssen da coachen und das Guru-Modell, was nichts Verkehrtes ist, aber dann sind sie wieder im Content-Hamsterrad. Und dann, wenn sie nichts liefern, sind die anderen natürlich still, weil die anderen sind gekommen, um zu hören und nicht um zu reden. Aber wenn du das Framing der Community direkt so aufbaust, komme, um zu reden, komme, um zu netzwerken, und dafür zahlst du auch eine monatliche Mitgliedschaft, um das zu machen, dann hast du eine aktive Communities. Und ich führe jetzt 9 Communities. Und die könnte ich nicht führen, wenn ich alles selber machen müsste. Also die 80% des Contents muss von der Community kommen, User-Generated Content. Und dann lautet das Geschäftsmodell Community as a Service. Also die Leute buchen Menschen, und den Content, der von den anderen kommt. Deswegen spiele ich trotzdem noch eine Rolle und bin wichtig für mein Ego. Aber ich bin eben nicht mehr die Hauptattraktion da drin. So, und wenn man das so aufbaut, läuft es total. Du bist wie so ein Bürgermeister eher.
Okay, lass uns das Bild mal mitnehmen, Bürgermeister. Jetzt kleinere Stadt und so weiter, weniger Leute. Was ist die Mindestanzahl, damit dieser Bürgermeister nicht überflüssig ist? Wie groß muss eine Community sein, damit man so sagt, das ist so ein bisschen die kritische Masse, damit da genug Traffic passiert, weil ja auch nicht jeder die ganze Zeit online ist und so. Was sind so Erfahrungswerte?
Es gibt Communities, die müssen nicht so aktiv sein. Ne? Ich hatte ja auch mal so ein Inner Circle, da waren 25 Leute drin, da war auch die Person, die mit dem Buch da verknüpft hat. Und da ging es gar nicht so um diesen regelmäßigen Austausch, da hat man seine Treffen am Zug gemacht. Also für sowas braucht man jetzt wirklich nicht viel Leute. Und das ist auch okay, wenn man sich nicht permanent trifft, dann ein, zweimal im Monat und das hat dann schon den Wert. Generell zu deiner Frage würde ich sagen, 50 bis 100 Menschen sollte man schon reinbringen, weil davon in der Regel nur 20-30% wirklich aktiv sind. Weil das ist wie mit einem Club. Es gibt Leute, die tanzen und die anderen haben einen schönen Abend, wenn sie nur gucken. So. Und die kriegst du auch nicht raus. Die kriegst du auch niemals zum Tanzen. Aber die, die tanzen, tanzen auch wegen denen, die gucken. Also es gehört beides irgendwie dazu. Und deswegen sage ich immer so, wenn du mal so 100 Leute geschafft hast, in eine Community zu bringen und die richtig aufgebaut hast, dann wird die von 10-20 Leuten im Kern getragen, die anleiten und die anderen sind noch so ein bisschen involviert, aber dann hast du ein gutes Engagement. Und dann ist es so, dass diese Mitglieder neue Mitglieder bringen und du kriegst halt auch eine gute Zielgruppe und nicht zu kalt. Also das ist wie eine Party, die du veranstaltest. Du startest die ersten mit Freunden, mit Bekannten und dann kommen auch mal immer mehr Fremde dazu. Und viele, die falsch starten, starten mit Fremden und dann kommen die Freunde dazu und denken, hä, was ist das für eine Stimmung? So, du kriegst halt mit Fremden, kriegst du es halt schnell schlecht geregelt. Also deswegen empfehle ich auch immer mit Kunden, mit bereits Follower, mit Leuten zu starten. Und da reichen eigentlich so, mit 10, 15 startet man. Und wenn man dann mal so 50 bis 100 drin hat, dann läuft das Ding eigentlich schon von fast alleine.
Wenn du jetzt mal deine ganzen Community so reflektierst, dich selber sozusagen da mental rausnimmst, brauchst du dann auch wirklich so, ich sag mal, Community-Administratoren, die das Ganze noch so ein bisschen steuern? Oder kann man das komplett in die Selbstverwaltung geben, wo du nur noch so ein bisschen die Bürgermeisterrolle als einmal drauf guckst?
Ah, ganz ehrlich, bei deiner Zielgruppe brauchst du da eigentlich schon jemanden, ne? Also die meisten, die jetzt den Podcast sehen oder hören, beschäftigt, Visionäre, selbstständige Unternehmer, du kannst nicht von morgens bis abends da permanent in die Community reingucken, ne? Also da holt man sich oder nimmt man ein Teammitglied. Und dann mit der Kombination des Teammitglieds, es ist wirklich nicht viel Aufwand, es ist wirklich nicht viel Arbeit, weil man muss nur ab und zu mal ein bisschen reingucken, ein bisschen was anleiten, vielleicht mal eine Frage beantworten. Das ist super überschaubar, aber dann hat man lieber jemand im Team, der dir quasi den Content auch so ein bisschen entnimmt und sagt, Philipp, jetzt mach mal da ein schönes Video, lass mal daran teilhaben, wie du da gerade unterwegs bist. Und dann freut sich die Community, weil sie Einblicke bekommen haben, wieder was zum Reden, zum Austausch. Und da empfehle ich dann schon jemand, dass man jemanden mit ins Boot holt. Kann auch eine virtuelle Assistenz sein, kann remote sein. Das ist Schöne mit dem Remote. Aber da gibt's auch keine 10 bis 17 Uhr. Muss auch mal jemand abends um 20 Uhr reinschauen oder am Samstagmittag, ne? Aber ja.
Wenn jetzt jemand zuhört, der jetzt Unternehmer oder Unternehmerin ist und sagt, ich überlege, so eine Community für meine Bestandskunden aufzubauen, wo ich da im Prinzip einfach nochmal einen zusätzlichen Kanal schaffe. Hältst du es grundsätzlich für sinnvoll oder eher für weniger sinnvoll?
Also, ich will es jetzt nicht auf jede Branche pauschalisieren, aber mein Grundgedanke war eben geil. Hammer. Weil du bringst ja die Menschen zusammen, die deine Produkte, die deine Leistung, die dich feiern und gibst denen die Möglichkeit, nicht, dass sie sich noch mehr hypen aneinander, aber die sollten sich doch kennenlernen. Also, wir können doch. Und ein guter Unternehmer braucht doch keine Angst haben. So, ne? Hey, wenn die sich jetzt sehen, dann könnten die vielleicht schlecht über mich reden. Also, das habe ich auch schon manchmal gehört. Das heißt, wenn du gute Kunden hast, bring sie doch zusammen, lass sie austauschen. Das ist ja so ein wertvoller Netzwerkeffekt. Und genau dafür kann man Geld verlangen. Also monatlich. Damit die andere treffen, Kooperationen machen und du bist trotzdem noch oben der Hebel und ja, ich find's geil. Also, ja.
Ja, pass auf. Jetzt bist du natürlich auch viel in so, ich sag mal, Wirtschaftsbereichen tätig, wo irgendwie so Personenmarken das Businessmodell sind. Also du vermarktest dich selber und andere vermarkten sich selber, ich vermarkte mich selber. Und in dem Moment hast du natürlich vielleicht dann auch irgendwie so eine exponierte Stellung und die Leute sagen, ich finde einfach cool, wofür der steht oder was ich bei dem sehe oder was der hat, was ich noch nicht habe. Also irgendwie gibt's da ja für jeden eine unterschiedliche Wahrnehmung. Wenn ich jetzt einfach mal um die Ecke denke, und da würde ich dich gerne zu einladen, das mal eben durchzuspielen, ob das da auch funktioniert. Du hast ja jetzt, ohne dass ich den kenne, aber geht ja nicht ohne einen Steuerberater. So, dieser Steuerberater, der hat ganz viele andere Mandanten. So, der hat jetzt natürlich erstmal auch wieder so ein Thema da mit Verschwiegenheit. Lassen wir das mal außen vor. Jetzt sagt dieser Steuerberater, so, pass mal auf, ich habe jetzt hier ganz viele Mandanten, die lade ich jetzt alle ein in meine Community. Und die Frage ist, würde das auch in so einem Geschäftsmodell klappen, wo die Leute gar keine wirklich gemeinsame Verbindung haben, weil in dem Modell Personenmarke ist ja ein gemeinsamer Nenner da, genau wie Fanclub ja auch. Aber wir sind zufällig beim selben Steuerberater. Bei manchen ist das ja auch einfach nur, ja, gab keinen anderen, bin ich halt zu dem gegangen. Das heißt, das ist einfach auch nur ein notwendiges Übel. Und ich bin da persönlich, wenn du jetzt ein Brainstorming, ein bisschen skeptisch, dass das in so einem Modell klappt. Aber du hast mehr Erfahrung. Wie würdest du das impulsiv jetzt beantworten?
Ich habe tatsächlich einen Steuerberater, der war auch bei mir im Mentoring, der auch eine Community gegründet hat. Und der ist jetzt, seit ein paar Wochen hat er jetzt schon, der hat die 100 Mitglieder geknackt. Er hatte auch gesagt, so eigene Mandanten reinbringen ist schwierig. Dann gibt er denen Tipps und dann ist er plötzlich erreichbar, weil eigentlich ist er nicht so erreichbar. Also da gibt's schon, egal wer das macht, das ist fürs Ego oder fürs Business, es ist erstmal so eine Schiene, hä, wie soll denn das jetzt gehen? Weil du bist nicht mehr so der, wo dann teuer, wenn man dem reden und so, wie erreichbar ist man dann und so weiter, schiebt man dann eine virtuelle Assistenz noch ein bisschen dazwischen, die das managt und der Steuerberater macht dann einmal, zweimal die Woche einen Live-Call für alle, wo er so ein paar allgemeinen Fragen beantwortet. Also das darf man schon ein bisschen durchspielen, aber es geht zu 100%. Weil gerade in dem Bereich jetzt, überleg mal, du hast eine Community, geht's rund ums Thema Steuern. Also das könnte die krasseste Community in Deutschland werden, weil das ist ein Thema, das kannst du ja nicht ignorieren. Und du kannst so viele Leute da reinkriegen, Unternehmer, Selbstständige, wie auch immer, die halt die sich austauschen und er besitzt die Daten, er sitzt an der Quelle. Und dann gibt's eben da drin auch noch eine bezahlte Mitgliedschaft. Das ist keine Do it for you, was sich ja viele wünschen von Steuerberater, sondern das ist eher Tipps, Kniffe, was auch immer. Und dann kann er trotzdem Serviceleistung, kann er trotzdem da drin High-Ticket pitchen. Aber ja, er muss wahrscheinlich sein Geschäftsmodell dann überdenken, weil da gibt's jetzt noch eine andere Sache. Und wie kriegt er das hin? Und das ist vielleicht nicht einfach, wenn du... Aber es überall, wo sich Menschen austauschen, machen Communities Sinn. Also überall, wo du redest, wo du gerne Feedback hättest, wo du Tipps teilen willst, überall, wo das der Fall ist. Aber wie gesagt, das Ego... Ne, dann tauschen sich die Kunden aus, geben sich Tipps. Ha, scheiße, dann brauchen sie ja mich gar nicht mehr. Ja, aber du verdienst doch schon mit der Community. Ist doch gut, wenn andere dir Tipps geben. Dann musst du es nicht machen. Du verdienst ja eh. Sie bezahlen ja dich und nicht die anderen. Es ist so.
Ja, ja. Wie gehst du jetzt damit um? Weil ich versuche einfach stellvertretend für die Zuhörer hier so ein paar Fragen beantwortet zu bekommen. Jetzt sagt der eine, ja, aber dann habe ich da so eine coole Zielgruppe aufgebaut oder so eine Community und dann kommt einer von außen da rein und für einen ganz kleinen monatlichen Betrag macht er dann da Akquise, greift ja über Leads ab und so weiter.
Ja, ja.
Wie gehst du damit um?
Ja, kann. Das ist natürlich super berechtigt. Schöner Gedankengang. Dafür gibt's Tools, ne? Zum Beispiel auf der Plattform kann man einstellen, dass man erst ab einem gewissen Mitgliedslevel kannst du überhaupt andere anschreiben. Erst ab einem gewissen Mitgliedslevel kannst du einen Post eröffnen. Also da hat School, in meinem Fall ist jetzt School, sehr gut mitgedacht, weil in Amerika ist es ganz wild, also die Akquise. Also die rotzen da durch und 100 Leute am Tag anschreiben. Und da hat School sämtliche Regler davor geschoben. Also nicht, ich glaube, bei Facebook gibt's diese Limitierungen gar nicht. Das heißt, du kannst gar nicht andere Mitglieder anschreiben oder einen Post eröffnen, wenn du nicht vielleicht selber erstmal in den Kommentaren aktiv warst, wenn du dich vorgestellt hast, wenn du mal einen Monat dabei bist. Das geht gar nicht. So, also die haben richtig gute Tools. Und dafür hast du ja auch die Möglichkeit, und ich habe auch schon Leute rausgeschmissen und Beiträge gelöscht. Es gibt ja auch Regeln für die Community, keine Promotion. Und dann habe ich auch schon Beiträge gelöscht und habe gesagt, guck mal, das ist indirekte Werbung, hast du clever versucht, aber funktioniert nicht. So. Und dann werden die halt rausgeschmissen. So, ne? Es gibt immer wieder mal ein paar, die es probieren. Aber deswegen bin ich ja zum Beispiel, ich persönlich jetzt auf School, weil auf Facebook oder ich bin auch gerne auf LinkedIn, bin jetzt auch wieder aktiver. Aber da ist manchmal schon, ne, was da alles im Posteingang landet, denke ich, warum gibt es keinen Regler? Wie kommt der in meinen Posteingang jetzt rein? So. Ich bin jetzt aber auch kein LinkedIn-Experte.
Ja, nee, aber das ist ja tatsächlich auch ein bisschen lästig, vor allen Dingen, wenn du dann die dritte Nachricht kriegst, hör mal, vielleicht ist dir das durchgerutscht oder ist das untergegangen und du denkst so, nein, das war einfach nur beim ersten Mal schon uninteressant und danach war das dann auch für mich erledigt und nur weil ich dich nicht geblockt habe, war das jetzt nicht die Einladung, mich weiter zu bespielen. Ich habe das ja, du vermutlich ja auch auf Instagram und Co. ja auch, wie oft sich da einer als Videoschnitt-Cutter, also ne, als Cutter und Creator-Unterstützer und was ich anbietet, wo ich immer denke so, ja, vielleicht ist das auch der Weg, wenn man ganz am Anfang ist, weil man es einfach nicht besser weiß und deshalb mache ich da auch nichts. Aber das ist natürlich auch eine merkwürdige Art, Business zu akquirieren. Vor allem die Qualität von Kunden, die man über so einen Weg gewinnen dürfte nicht so ideal sein, um dann ein solides Geschäft drauf aufzubauen.
Deswegen habe ich übrigens 3 Monate für School als Consultant sehr gut bezahlt gearbeitet. Also School hat mich dann tatsächlich irgendwann gebucht, weil die Amerikaner, die sind so krass im Marketing und die rotzen da die Leute in die Communities rein mit sämtlichen, also richtig heftig. Und dann auf einmal ist die Community nicht mehr gelaufen. Und dann hat School gesagt, es ist für uns auch ein Scheißbild, weil wir wollen nicht schnell reich in der Bubble sein, aufbauen. Und dann siehst du, viele machen schon mehrere hunderttausend Dollar im Monat mit einer Community und flexen rum. 2 Monate später sind sie wieder bei 40.000, 30.000. Dann hat School gesagt, ey, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich auch für School gearbeitet, um dieses Kultur, Communities. Und ich bin jetzt eh nicht so der. Ich bin jetzt nicht der Verkäufer oder der Marketer. Das ist nicht in meiner DNA oder zumindest nicht meine pure Leidenschaft. Dafür gibt es ja dann andere Experten. Und deswegen, ich bin mehr so aufrechterhalten, Kulturen schaffen, Kommunikation. Und ja, es muss beide geben. Also ich schneide mir eine Scheibe ab vom amerikanischen Markt, die diese Eier haben, die rausgehen, weil ohne Verkaufen geht es halt auch gar nicht. Aber diesen Mittelweg musst du halt finden, so dass es halt auch noch sympathisch bleibt oder dass du nicht dein Image halt auch in den Keller fährst.
Was ich jetzt spannend finde, ist, du sagst so ganz nebenbei, dann hat mich School als Berater da bezahlt und dann habe ich da auch ein paar Tipps gegeben. Ich meine, und da korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch abgespeichert habe, wir sind ja in so einer Top-Speaker-WhatsApp-Gruppe zusammen. Da ist ja auch eine Menge Kommunikation drin, wo jetzt der Gehalt nicht ganz so hoch ist, was jetzt die Qualität angeht, wo man denkt, das können wir alles weglassen. Aber da sind ja auch ein paar Impulse dabei, wo man denkt, das ist gar nicht schlecht. Und ich meine, du hättest sogar vor einiger Zeit, also ist jetzt auch schon Jahre her, ich weiß nicht genau wie lange, da hättest du gepostet, du wärst auch als Berater für LinkedIn am Start gewesen, oder? Hast du da nicht auch die Akademie von LinkedIn beraten?
Ja, genau. Also ich bin damals bei Video to Brain gewesen, habe da Kurse produziert und Video to Brain wurde später dann von LinkedIn mit ein paar Zwischenstufen wurde das kombiniert. Und ich habe dann irgendwann, ich habe ja, keine Ahnung, schon 200 Kurse erstellt. Und dann war ich bei LinkedIn Learning 5 Jahre, 7 Jahre Berater. Hab da auch die Person hingebracht, die unser Buch John, ne, der war dann, hat er auch Kurse gemacht, hab da viele Leute hingebracht. Also meine Aufgabe war es, andere Menschen zu finden, die dorthin passen, um dort ihr Wissen zu teilen. So, und da war ich für LinkedIn Learning dann, also nicht für LinkedIn, für das Flagge, sondern für LinkedIn Learning, war ich da Consultant. Boah, ich weiß gar nicht. Also eigentlich bestimmt 10 Jahre, aber war halt viel Video to Brain davor und dann später war es 5 Jahre LinkedIn Learning ungefähr, ja.
Ja, ich habe mit LinkedIn Learning 2 Kurse gemacht. Der Kollege Pohlmann war da mein Kontakt und da bin ich dann auch hingeflogen nach Graz und dann haben wir das da aufgenommen und so. Und einmal wollten sie, dass ich 2 Tage vor Ort bin und wir waren am ersten Tag schon durch. Dann haben gesagt, hey, wir waren noch nie so schnell.
Geil,
Sag ich, naja,
geil, oder? Ja.
ja, gut, aber im Prinzip, ich weiß ja, was ich da erzählen wollte. Die sagten, du hast überhaupt keine Schwierigkeit da mit der Kamera und so. Du liest das ja vom Teleprompter ab, damit das irgendwie sauber ist. Ich habe mich zweimal verhaspelt, da habe ich gesagt, komm, wir machen den Take direkt nochmal zack, zack, und dann waren wir fertig. Und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt mit dem zweiten Tag? Und dann
Ja,
habe
du bist ja auch
ich gesagt,
Vollprofi. Als du damals dort warst, ich habe mich alles voll gefreut. Ich so, boah, ja.
aber das war dann, ich habe da hatte dann Zeit. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch. Müsste jetzt nachgucken, aber kann man ja auch nicht. Also ich glaube, ich habe da bis 23, 24 Uhr in diesem gefühlt 24 Stunden geöffneten Office gesessen, geguckt, wer kommt, wer geht, dann gab es da Essen, dann gab es da irgendwie diesen, weiß ich nicht, WG-Spirit, wie in so einem
Ja.
Studentenheim. Da kamen Leute, die auch Kurse aufnahmen, die drückten andere, die man einfach auch nur aus dieser Welt kannte. Das war einfach ein cooler Spirit da.
Ja.
Aber jetzt finde ich das deshalb so spannend und wollte das hier für die Hörer rausarbeiten. Du sagst immer, und das finde ich spannend bei Leuten, die immer wieder doch Erfolg damit haben, ja, ich bin gar kein guter Verkäufer. Naja gut, dann haben die mich da als Berater eingekauft, dann haben die mich da als Berater eingekauft. Manchmal hat man ja vielleicht auch entweder eine falsche Bescheidenheit oder eine falsche Selbstwahrnehmung, weil tatsächlich ist das ja auch kein Unfall. Ich meine, so eine Firma wie LinkedIn und so, die sagen ja, und ich, ja gut, komm, wir haben überhaupt keinen gefunden, rufen aber den Hollywood an. Vielleicht nimmt der sich Zeit, sondern die rufen ja wahrscheinlich nur einen an und sind dann froh, dass du es machst. Insofern, was ist deine Secret Sauce, die dich bei School aufs Radar gebracht hat, bei LinkedIn aufs Radar gebracht
Ja.
hat? Wie läuft dein Vermarktungsprozess, wenn du ja selber sagst, du bist stinkfaul, was ja einfach eine Lüge ist, um das mal hier als Provokation in den Raum zu stellen?
Also, für mich ist ein Verkäufer erst dann, also wenn du ein Nein bekommst und wer dann dran bleibt und aus dem Nein ein schönes Ja macht. Also so, nicht, na machen wir es halt, sondern ja, ich hab Bock. Und wer das schafft, das ist für mich ein guter Verkäufer. So. Und ich bin so ein Typ, wenn der Nein bekommt, ne, da wird es dann schon langsam knapp. Ich sage immer, ich bin ein verdammt guter Bedarfsgenerierer, also so ein Heißmacher. Da bereite ich mich auch immer vor. Ich bin immer der gut plant, der Ideen hat. Also ich sehe mich immer noch als Künstler. Ich würde sagen, ich bin mein Lebzeit ein Künstler gewesen. Ja. Schöpfer, Visionär, Ideen. Und wenn ich die Ideen dann präsentiere, sage ich, boah, geil. So, also das und was ich halt auch sehr, sehr früh gelernt habe, wie heißt denn der? Dan Sullivan, Who Not How. Kennst du den? Sagt dir das was? Das ist ein ganz bekannter Buchautor in Amerika, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Who Not How. Und es gibt auch ein Buch, das heißt Tor zum Erfolg, glaube ich. Die dritte Tür, Tor zum Erfolg. Das ist im Prinzip, das verfolge ich schon mein ganzes Leben. Also anstatt mir zu überlegen, was zu tun ist, wen muss ich überzeugen? So, und eine Story zum Beispiel. Ich wollte damals Prominente in L.A. fotografieren, berühmte Persönlichkeiten. Und da hätte ich mich auch fragen können, was muss ich tun, um da hinzukommen? Ne, wie muss meine Arbeit sein? Da habe ich gefragt, wer hilft mir? Dann habe ich mir überlegt, wo gehen die Promis alle hin? In so einen Club. Dann habe ich überlegt, ich kontaktiere den Clubbesitzer, muss den überzeugen, dass er einen Kontakt erstellt. Dann war ich auf der Clubseite, dann sehe ich die Bilder, die der Fotograf für den Club gemacht hat. Da habe ich geguckt, wer ist der Fotograf, der die Clubbilder gemacht hat. Da habe ich einen Fotograf angeschrieben und habe gesagt, pass mal auf, ich bin demnächst in Hollywood, ich will eine große Kampagne machen, ich würde es für 2 Stars gratis machen, du kannst mein Assistent sein, kennst du ein paar? Und er so, ja, ich kenne die alle in dem Club, geil, ich will das. Also ich habe mir immer Umwege gesucht, wen muss ich überzeugen, wie komme ich bei Gedankentang auf die Bühne? Stefan Friedrich hat mir damals einfach keine Antwort gegeben. Also dann habe ich Dirk damals kennengelernt, hab gratis gesprochen, war bei Bischof auf der Bühne gratis, dann haben die mich halt empfohlen. So. Und so ging es immer. Ich habe immer geguckt, wer ist schon ganz vorne? Wie kann ich diese Person überzeugen? Wie kann ich bei der abliefern? Und bei School gibt es halt 3, 4 Namen. Die habe ich mir halt notiert, abgespeichert, habe jeden Beitrag kommentiert. Die fand es irgendwann gut, hatte ich die Aufmerksamkeit, haben gesehen, dass ich was auf dem Kasten habe und ich bin halt besessen. Ich lerne alles. Ich lerne manchmal 16 Stunden am Tag, um der Beste zu werden. Und dann war das nicht so schwer. Es hat 7, 8 Monate gedauert. Und dann kam der Vorschlag, wie sieht's aus? Und dann habe ich es gemacht, ja.
Das, liebe Zuhörende, ist ja genau das, was man faul nennt. Also 8 Monate beiden, das sind ja genau die Facetten, wo er faule Menschen
jetzt
sind.
Bin ich faul. Damals war ich.
Dass die sagen können, sie hätte es auch 12 Monate durchhalten können, wenn man nach 8 das Ziel erreicht hat, da ist halt schade und so, man hätte noch, ne? Aber genau das meine ich ja. Was ich super cool an der Geschichte finde, auch jetzt mit den verschiedenen Facetten, und ich glaube, das ist das, was ihr jetzt, wenn ihr beim Autofahren seid und so, einfach auch wirklich mitnehmen solltet. Ihr habt es gerade wieder gehört, ihr müsst in Vorleistung gehen. Mhm. Es gibt eine Menge Menschen da draußen, die hoffen immer auf den großen Zahltag, auf den großen Moment, wo irgendjemand von extern eure Brillanz, eure Expertise, euren Marktwert oder so erkennt, aber so funktioniert es nicht. Da musst du erstmal in Vorleistung gehen. Ich bin immer in Vorleistung gegangen, habe immer gesagt, lassen Sie mich das erstmal unter Beweis stellen und danach werden wir uns finanziell schon einig. Ich habe große Projekte gemacht, auch als externer Berater. Noch als ich meine Computerfirma hatte, hatte ich ja noch eine Beraterfirma nebenbei. Das lief als Einzelunternehmen, deshalb musste ich die Zahlen dazu nie veröffentlichen. Das war auch ein schönes 6-stelliges Grundrauschen, was nebenbei entstanden ist. Und das ist im Prinzip oft immer durch den Wert entstanden. Da kam jemand mit einem Problem und hat gesagt, ich brauche einen, der das für mich löst. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht 100%, wie es geht, aber ich kann es rausfinden und dann das Ergebnis erreichen. Geben Sie mir einfach mal 3 Tage Zeit, mich da einzuarbeiten. Und danach sind daraus riesige Projekte entstanden. Aber ich erlebe heute immer wieder, die Leute wollen am Tag 1 schon viel Geld, gerade wenn Mitarbeiter sich bei dir bewerben. Die haben noch keinen Handschlag gearbeitet. Die wollen bei einmal irgendwo in Vorleistung gehen. Und das ist einfach kein Erfolgsrezept. Leider auch bei der jüngeren Generation, die dieses Entitlement lebt und denkt, ja wieso? Die Welt hat doch nur auf mich gewartet, einfach aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Deshalb finde ich es besser, wenn jemand denkt, er wäre faul und dann arbeitet wie besessen. Weil dann ist es einfach nur eine falsche Selbstwahrnehmung, aber durchaus ein sehr zielführendes Lebensmodell.
Ja, also vor zwei Jahren war das ungefähr, bin ich ja all in gegangen, ne, mit School, Communities, habe meine ganzen Produkte eingestellt und hatte da noch ein bisschen Rücklagen und ich habe gedacht, es geht ein bisschen schneller. Aber ich kann mich noch erinnern, es war Juni, Juli, meine beiden Kinder sind beide 18 geworden und Auto, ne, und kein Geld mehr, Rücklagen weg. Ich habe gedacht, ich komme so weit und waren irgendwie noch 40.000 Euro auf dem Konto und ich habe 60.000 Ausgaben jeden Monat. Ne? Also es war eine knappe Kiste. So. Und 3 Monate später sind 400.000 auf dem Konto. Da habe ich gedacht, Alter, was ist denn jetzt? Und auf einmal hat sich irgendwie alles bewährt gemacht. Also diese ne, du warst die ganze Zeit so, hast du ein bisschen Vorleistung gegangen, hast viel gratis gemacht, hast dir alles aufgebaut und auf einmal zündet's. Man weiß halt nicht so genau, wann es zündet. Bei mir waren es, ich hätte es mir gewünscht, 2 Monate vorher. Und dann habe ich auch gedacht, wie geht denn das jetzt? Naja, halt alles, was du irgendwie vorher aufgebaut hast und auf einmal greift das alles. Und ich bin dann so einer, da vertraue ich auch ein bisschen dem Universum und sage, guck mal, wenn du das alles mit Liebe machst, mit Leidenschaft und wenn du es gut machst, das kommt, das kommt. Du kannst auch nicht immer am Gras ziehen in der Hoffnung, dass es schneller wächst. So, das, manchmal dauert es halt auch ein bisschen, ja.
Ja, ich habe vor einiger Zeit einen Spruch aufgeschnappt, den teile ich hier an der Stelle mal. Der sagte dir einfach, du wirst nicht ungewollt schwanger. Wenn du bestimmte Spiele spielst, kannst du bestimmte Preise gewinnen. Und das übertragen auf den Business-Kontext heißt ja auch einfach nur, wenn du einen bestimmten Einsatz bringst, dann ist halt auch irgendwann absehbar, dass das sich auch irgendwann mal bezahlt macht, sofern du auch irgendwas kannst. Manche Leute laufen ja leider auch völlig orientierungslos durchs Leben und das ist dann nicht so jetzt wie in Kelvins Beispiel mit faul und fleißig, sondern denkt man nur an Deutschland sucht den Superstar, wo da jemand singt und du nach drei Sekunden denkst, Kollege, du brauchst keine Jury, du hättest nur deinen Busfahrer oder einen Nachbarn fragen müssen, den du getroffen hast, als du das Haus verlassen hast. Da ist weder Talent noch Hoffnung. Lass es sein, mach was anderes. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das machen muss. Vor allen Dingen, wenn man einfach pusht, pusht, pusht. Wenn ich überlege, ich habe ja früher für, sagen wir mal, 1550 Euro habe ich so einen Tag Beratung verkauft. Habe ich irgendwelche Workshops gemacht. Das war so schwer, das zu verkaufen. Das war so mühsam, Leute zu finden, die bereit waren, 1550 Euro dann plus Reisekosten zu bezahlen, nachher dann 1750 Euro. Und heute, wenn einer sagen würde, hör mal, ich gebe dir 2000, dann würde ich sagen, dann kommen wir halt einfach nur nicht zusammen, um mal jetzt offen zu lassen, wo wir jetzt tatsächlich liegen. Aber du musst halt einfach pushen, pushen, pushen und dann irgendwann sagen, okay, ich bin noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber es ist eine schöne Teilbestätigung, dass der Kurs stimmt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Jetzt muss ich noch besser in Vermarktung werden. Jetzt muss ich noch besser, du hast es Bedarfsweckung oder was ist ja letztlich Marketing werden. Jetzt muss ich besser in der Erreichbarkeit sein, vielleicht in der Professionalisierung, in der Außendarstellung. Und am Ende des Tages heißt es dann hinterher, ah, krass, was du da erreicht hast. Du sagst, ja, ja gut, das hat aber auch viele Jahre gedauert. Und ich glaube, die Leute brechen den Prozess zu früh ab. Ich glaube, viel zu viele geben früh zu auf und sind kurz bevor sie erfolgreich geworden sind, haben sie dann was anderes gemacht, weil sie sagen, ich mache jetzt nochmal was.
Ich frage mich noch die ganze Zeit, wie ich das faul rauskriege. Ob Bequemlichkeit vielleicht noch ein gutes Wort ist.
Naja, ich würde einfach sagen, fokussiert, weil am Ende des Tages, ich konzentriere mich auf meine Prioritäten und das mag sein, dass das für alle anderen so wirkt, als würde ich nicht viel arbeiten. Aber mich hat zum Beispiel mal jemand gefragt, Philipp, du hast deine Firma verkauft, damit sicherlich ein bisschen Geld verdient, du hast drumherum schon immer ganz gut Geld verdient, du verdienst heute ganz gutes Geld, du machst eine ganze Menge Arbeit aus dem Homeoffice, das heißt, du hast auch vielleicht einen überschaubaren Kostenapparat, so überschaubar ist der gar nicht mit den ganzen Mitarbeitern, die ich da beschäftige und allem drumherum. Aber zum Beispiel für mich ist das Ziel einfach, was später mein Sohn über mich sagt, wenn ich sterbe. Das heißt, das, was der sagt, ist für mich so ein bisschen der Antrieb in der Hoffnung, dass es eine gute Story ist, dass er sagt, Papa hat das gemacht, nicht, mir geht's finanziell gut, weil Papa mir Geld vererbt hat. Das ist einfach vielleicht schön, dass das funktioniert, aber das ist so für mich der Antrieb. Und ich glaube deshalb einfach, ich würde immer gucken, wenn mein Sohn jetzt zum Beispiel kriegt ja so einen Jahresplan in der Schule, der ist jetzt 7, nur dass du das ein bisschen zuordnen kannst, weil mit 18 haben die ihr eigenes Leben. Aber wenn mein Sohn beispielsweise den Jahresplan kriegt und da steht dann drin, an dem Tag haben die Lehrer diese, wie heißt das, Klausurtagungen oder schulfrei wegen irgendwas anderem, sage ich meiner Frau immer, ich übernehme das, ich finde was ich mit dem Jonathan machen kann. So, und das ist für mich einfach wichtig. Andere würden vielleicht sagen, ach, da arbeitet er wieder einen Tag nicht. Aber ich glaube, übertragen auf dein Modell, deine Frage war ja, ist das faul? Ich glaube nicht, sondern es ist einfach, ich habe einen Fokus für mich definiert, Prioritäten gebildet und Sport beispielsweise auch 5-mal die Woche ist für mich wichtig. Viele Leute schaffen gar nichts in dem Bereich. Von daher.
Es gibt so ein Motto, ich weiß nicht mal, wer das Zitat gebracht hat, war irgendwie mal, wenn ich eine Stunde Zeit habe, ein Problem zu lösen, bin ich der Typ, ich denke 55 Minuten drüber nach, wie ich es in 5 Minuten gelöst bekomme, weil ich keine Lust, mein Kumpel, der rennt los und probiert. 55 Minuten lang. Und ich bin halt so ein Typ, ich setze mich erstmal hin, warte mal ganz kurz. Ich will das echt schnell. Am Ende investieren wir gleich viel Zeit, aber ich glaube, meine Zeit ist dann ein bisschen anders. Ich bin nicht der gleich losrennt. Früher war ich so, da war ich extrem. Und jetzt bin ich halt vielleicht ein bisschen bequemer und suche, wie kriege ich das immer schnell gelöst. So viel beobachten, lernen.
Ja, ich habe eine ähnliche Strategie, und zwar meine, immer wenn ich irgendein Problem, ist ja letztlich nicht immer tragisch, manchmal ist ja einfach nur eine Aufgabe, eine Herausforderung, wie auch immer. Wenn irgendetwas an mich herangetragen wird, ist mein erster Mechanismus, ist ein völliger Automatismus geworden. Kann das jemand lösen und 80% des Ergebnisses erreichen, was ich erreichen könnte, wenn ich mich selber drum kümmere, ohne dass ich überhaupt was machen muss? Und dann ist meistens einfach weiterleiten, und dann schicke ich das an irgendjemanden. Jetzt zum Beispiel ich habe irgendwie an meinen GmbHs ein bisschen was geändert. Da schrieb jetzt der Notar: Hallo Herr Semmeroth, können Sie mir nochmal gerade die Unternehmenswerte mitteilen, weil die das ja für die Gebührenordnung, die Abrechnung brauchen. Da denke ich keine Minute drüber nach, da drücke ich auf Weiterleiten. Hallo Stefan, das ist mein Steuerberater. Ich sage, bitte bearbeiten. Dann kommt irgendwas rein, ich brauche das. Ich sage, Ding, hallo, bitte das regeln. Und ich glaube, wenn man sich in dem Moment einfach mal zurücknimmt und einfach sagt, klar kann ich das, aber will ich einfach nicht. Soll jemand anders für mich lösen, dem ich auch gerne Geld dafür gebe, hat man halt auch viel Zeit gewonnen. Gleichzeitig finde ich das, was du sagst, auch nicht schlecht. Wenn irgendwie was ist, immer direkt in Aktionismus zu verfallen, ist auch in vielen Fällen echt stressig. Weil du verbrennst ja einfach ohne ungeplant irgendwelche Energie, und deshalb vielleicht nochmal einen Augenblick drüber nachdenken. Und ich glaube einfach, vielleicht mal zwei Leute fragen, gerade wenn es eine besondere Herausforderung ist, die das schon mal gemacht haben. Einfach, so jetzt wie ich. Ich mache einfach einen Podcast mit Calvin Hollywood und sage, erklär mir mal ganz kurz deine Quintessenz von Community Management. Da brauchen wir keine Stunde. Der präsentiert alle Fakten hier und du sparst dir die ganze Recherche. Wie viele Leute würden stundenlang erstmal YouTube-Videos gucken, um sich selber eine Meinung zu bilden? Ich würde lieber, wenn ihr sowas macht, ruft den Calvin an, gib dem einmal Geld, sag, erzähl mir das, und dann vielleicht mach mir ein Angebot, dass du dieses Ding betreibst, bis es erstmal läuft. Und dann hast du einfach schneller die Ergebnisse, weil selber machen ist einfach Zeitverschwendung in vielen Fällen.
Ja, ich habe mal einen Spruch, auch den habe ich irgendwo gehört. Da ging irgendwie, der war so deep, da sie sich, der Feind des armen Menschen ist Geld. Deswegen investiert die Person Zeit, um Geld zu sparen. Eine reiche Person hat als Gegner die Zeit. Deswegen investiert eine reiche Person Geld, um Zeit zu sparen. Fazit, die reiche Person erkennt, dass Zeit wertvoller ist als Geld. So irgendwie war das mal ein Spruch.
Ja, ja.
Der ist bei mir hängen geblieben. So, dass Zeit einfach wertvoller ist als Geld. So, am Ende freuen wir uns, wenn wir mehr Zeit haben. Ja,
ja, das Problem ist, dass wenn du diese Denke komplett verinnerlichst, dann stößt du viele Leute vom Kopf und wirkst total komisch. Beispiel, ich habe vor längerer Zeit, habe ich meiner Frau gesagt, immer, soll ich mal was einkaufen fahren? Da hat sie gesagt, das wäre gut. Und dann habe ich einfach mal hier so einen Großeinkauf da gemacht. Ne? Ich gehe gerne selber einkaufen, weil dann kann ich ein bisschen mehr Einfluss darauf nehmen, was gegessen wird, was im Haus ist, was wir auf Vorrat haben. Also ich gehe da tatsächlich sehr, sehr gerne hin. Und dann kann ich auch mehr sagen, ach, heute Abend essen wir mal Steak. Ich habe Kartoffeln besorgt und das. Meine Frau käme selten in die Situation, dass sie sagt, ich habe Steak geholt. Die würde eher sagen, ich habe wieder Nudeln besorgt. Und du denkst, scheiße, wo kriege ich jetzt was anderes her? So, aber pass auf, ich gehe also da einkaufen, gehe durch die Regale, steht da so eine Spider-Man Oral-B Zahnbürste. Ich denke, die kaufe ich für meinen Sohn. Jetzt gehe ich dann dahin, zahle diese Rechnung an der Kasse, fahre mit dem Wagen da Richtung Auto, und dann ruft mir die Kassiererin hinterher, ich soll den Kassenzettel mitnehmen. Und dann sage ich, den brauche ich nicht. Das ist ja hier im Prinzip alles Lebensmittel. Da sagt die, aber die Zahnbürste hat Garantie. Und dann sage ich einfach, ohne dass ich die beleidigen wollte, ich sage jetzt mal unter uns, meinen Sie, ich komme zurück, wenn eine 24-Euro Zahnbürste nicht funktioniert, zeige Ihnen den Kassenzettel, fülle irgendein Formular aus in der Hoffnung, dass ich eine neue kriege, dann schmeiße ich die in die Mülltonne und kaufe mir einfach irgendwo eine neue. Aber das ist natürlich dann für die anderen Menschen in dem Moment total komisch, weil die alle denken, was für ein arrogantes Arschloch. Und du denkst nur, ich habe einfach nicht die Zeit, nochmal hier hinzukommen, um eine Zahnbürste umzutauschen, die ja im Ersatzwert für mich schnell bezahlt ist. Und das ist, glaube ich, das, was man mit den eigenen Prioritäten akzeptieren muss, dass manche Leute dir einfach nicht mehr folgen können. Deshalb brauchst du ein anderes Umfeld.
Ja, deswegen komme ich immer in Bredouille, wenn jemand mich fragt, ob ich beim Umzug helfen kann. Dann mache ich es gerne mal so eine halbe Stunde, Stunde oder so, gerne aus Freundschaft oder Respekt. Aber ansonsten, Umzug? Lass lieber jemand bezahlen. Ist viel günstiger, als sich da kaputt zu schuften, nerven und schleppen. Außer du liebst es halt irgendwie oder so, ne? Aber ja, wir denken da oft ein bisschen anders. Also da merke ich auch im Alltag meiner Frau, die denkt da auch ein bisschen an, denke ich, normal.
2015 ist mein Bruder das letzte Mal umgezogen, da habe ich ihm 200 Euro in die Hand gedrückt, habe gesagt, Christian, du bist mein Bruder, ich helfe dir beim Umzug, aber ich schleppe bestimmt keine Kiste. Hol irgendjemanden, der für 200 Euro sich hier einen schönen Samstag mit dir machen möchte. Vielleicht findest du auch zwei. Ich sage, alleine die Rückenschmerzen, die ich danach habe, sind es für mich nicht wert. Und ich möchte dir helfen, aber ich möchte wirklich nichts schleppen. Und zwar nicht, weil ich mir, weiß ich nicht, zu fein dafür bin, sondern weil ich für mich selber auch keine Kiste schleppen würde. Ich würde immer eine Umzugsfirma kommen lassen. Und ich glaube, wenn man das mal wirklich begriffen hat, dann ist es nämlich tatsächlich so, wenn man das konsequent umsetzt, dann hat man immer mehr Zeit für die wirklichen Dinge mit Hebelwirkung im Leben. Dann verdienst du mehr Geld, dann hast du irgend mehr Geld. Aber das Problem ist, dass die Leute später sagen, ja, Kelvin, wenn ich so viel Geld hätte wie du, dann würde ich das auch alles einkaufen. Du sagst aber, der Mechanismus genau andersrum. Du musst erst so handeln, damit du das Geld kriegst. Du hast nicht erst das Geld und kannst dann so handeln, sondern der Prozess ist andersrum. Das verstehen aber viele nicht.
Ja.
So, jetzt, wenn man heute mit dir irgendwie Business machen möchte, also du hast da ja jetzt verschiedene Aktivitäten am Laufen, auch eigene Communities und so weiter. Jetzt könnte man Mitglied in deiner Community werden, aber wenn jetzt einer irgendwie sagt, so, ich habe da jetzt mal ein Stündchen zugehört, das waren irgendwie ganz spannende Minuten, da waren coole Impulse dabei, Kelvin macht Community, Kelvin macht noch was anderes. Wenn er jetzt sagen würde, ich habe den Wunsch mehr, mich dir zu nähern, mich weiter mit dir zu beschäftigen, wie kommt man an dich ran, was kann man von dir kaufen, was ist so das, was du vielleicht auch für den Markt heute noch wirklich so aktiv anbietest, gib mal einen Überblick.
Also tatsächlich ist es so, man muss mit mir reden, weil ich ja die letzten 25 Jahre schon viel gemacht habe und weil ich ja immer noch dazu neige, auch mal vielleicht dann auch mal Content zu erstellen. Ich habe ja immer noch Kamera, Fotografie, also ich lasse nie von irgendwas fest los. Also deswegen, ich höre gerne zu und dann biete ich an. Aber was man so von draußen kennt, was ich mache, ist tatsächlich, entweder kann man selbst in meine Communities gehen, wo man das alles lernt, wie dieses School-Business funktioniert, wie man es damit Online-Business aufbaut. Man kann seine Mitarbeiter reinschicken. Und für diejenigen, die schon weiter sind und sagen, hey, pass mal auf, ich mache keine halben Sachen, ich will direkt, die müssen mir einfach eine Nachricht schicken, weil ich ja auch, wie gesagt, schon für andere im Hintergrund das alles erledigt habe. Ich bilde dann das Team aus. Eigentlich genauso, wie du es vorhin gesagt hast. Paar Monate und dann rennt das Ding von alleine und man kann es dann alleine weiterführen. Aber ich habe keine Website irgendwie, wo man jetzt sagen, hier ist ein Angebot. Ich würde einmal sagen, schreibt mir, egal wo ihr mich findet, E-Mail, redet mit mir, ich höre zu und dann sage ich, okay, guck mal, hier kann ich dein Leben oder dein Business bereichern.
Ja, aber das ist tatsächlich ja auch irgendwie so der Hinweis darauf, wenn jemand erfolgreich ist. Also ich habe irgendwann vor vielen Jahren mal eine Visitenkarte in die Hand gekriegt, da stand nur ein Name drauf. Da war keine Telefonnummer drauf, da war keine Stadt drauf, da war keine Straße drauf. Und das hat mich damals inspiriert und heute nehme ich denselben Spruch. Wenn Leute mich nach einer Visitenkarte fragen, ich habe keine Visitenkarte, aber ich habe viel dafür getan, dass egal wo sie im Internet gucken, Philipp Semmelroth gefunden wird, weil ich nämlich insgeheim denke, wer es dann schon nicht schafft, mit dem kann ich eh nicht arbeiten, da fehlen einfach Grundvoraussetzungen. Aber das ist natürlich schon...
Darf ich da ganz kurz was? Ich muss jetzt einfach teilen. Das ist jetzt ein bisschen hart, das klingt jetzt hart, aber ich schwöre, ich habe diese Visitenkarte bekommen. Das ist jetzt, wie gesagt, das kann man auch netter formulieren. Mir hat mal jemand eine Visitenkarte gegeben, es war in Amerika, da stand Name drauf und unten drunter stand tatsächlich Google me, Bitch. Da habe ich gedacht, Alter, ich soll ihn googeln. Und das hat mich aber auch, also das letzte hätte man weglassen können, aber Alter, find mich doch im, was willst du jetzt mit einer Tele, guck an, was ich mache. Ich habe das Internet übernommen so und ich habe den Namen eingegeben und ich habe einfach überall gefunden, habe gedacht, ey, ja.
Ich hatte letztens einen Kontakt, ich war das ja auf einer Konferenz in Los Angeles und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten und dann hält er mir sein Handy hin und ich sagte so, Spaß, hör mal, ich brauche das nicht, ich habe selber eins. Da sagt er, nein, du kannst mit meinem NFC-Chip hier meine Kontaktdaten scannen und so weiter. Ne? Und dann habe ich das da gemacht, dann hüpften die da alle in mein Kontaktbuch rüber und dann hat er gesagt, kann ich deine auch haben? Und da habe ich gesagt, mich find's im Internet. Und da habe ich halt auch gedacht, weißt du, manche Leute optimieren diesen Datenübergabeprozess und andere sagen einfach, du findest mich oder es passt halt trotzdem nicht. Und das ist ja im Prinzip auch für diejenigen, die hier zuhören, eigentlich die Kernbotschaft. Ihr müsst halt einfach gucken, dass man euch findet, zuordnen kann, vielleicht idealerweise sogar im Vorfeld auch eine gewisse Kompetenz zuschreibt, weil das einfach eure Verkaufsgespräche einfacher macht. Habt ihr eben an Kelvins Beispiel gehört, der sagt, ich will gar nicht verkaufen, ich mache einfach nur möglich. Wenn es nicht passt, ist mir egal. Ich fange da nicht groß an, noch irgendwelche Leute umzudrehen. Das ist ja auch so ein bisschen meine Devise. Ich sage immer, Einwandbehandlung ist nur nötig, wenn dein Produkt schlecht ist, weil oder der Kunde falsch qualifiziert, weil wenn das alles passt. Ich meine, ich habe noch nie Schlägerei an der Eisdiele gesehen oder so, auch im Urlaubsort, wo die Kugel viel Geld kostet. Du hast einfach eine gewisse Voraussetzung geschaffen und wer das einfach nicht ausgeben will, der sieht schon von vornherein, dass das Gespräch keinen Sinn machen wird. Und so wird auch dieser ganze Vertriebsprozess sehr viel einfacher. Also, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr euch da community-mäßig aufstellen oder vielleicht nochmal tiefergehend informieren wollt, Kelvins Angebot hier einfach entgegenzunehmen, sagen, hör mal, du hast gesagt, wir können mal reden, mach das vielleicht einfach mal. Unabhängig davon möchte ich jetzt mich bedanken, dass du dir Zeit für diese Podcast-Folge genommen hast. Bei mir ist es immer so, der Gast hat, nachdem ich mich jetzt offiziell verabschiedet habe, sozusagen die letzten Worte. Du kannst erzählen, was du möchtest, du kannst Erfahrungswert weitergeben, eine Story teilen, du kannst irgendwelche anderen Sachen an die richten. Damit endet die Folge einfach. Das heißt, ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, freue mich jetzt schon auf das Gesicht meines Prokuristen, der ja ein großer Fan seit vielen Jahren von dir ist, denn der denkt, boah, Herr Semmeroth hat schon wieder einen Kontakt mehr als ich, den ich gerne hätte. Irgendwann sehen wir uns alle mal offline. Aber jetzt zum Abschluss dieser Folge, was sind deine Closing Words?
Vielen Dank. Ja, mir ist direkt was tatsächlich in den Kopf gekommen, was du vorhin schon angesprochen hast. Das ist nochmal dieses Thema, das Spiel genießen. Es wird immer öfter mal gesagt, so das Leben ist ein Spiel. Und ich verstehe, die Grundmessage des Lebens wäre immer ein bisschen spielerisch zu betrachten. Aber ich sage dann immer, mein Leben und meine Familie würde ich nie aufs Spiel setzen. Das ist kein Spiel. Das ist viel mehr als ein Spiel. Aber wo ich auf jeden Fall spielen will, ist wirklich diese Businesswelt. So, das ist für mich wie Real Life Monopoly. Ich liebe Monopoly. Und ich glaube, wir sollten alle Spaß haben am Spielen. Selbst wenn es mal nicht so gut läuft, dann sehen wir das als Challenge und nicht nur den Resultaten nachjagen. Und ich glaube, wenn man dann auch wirklich Spaß hat am Spiel, dann ist es halt auch keine Arbeit mehr. So, dann gibt's diese Fragen nicht mehr. Arbeitest du auch im Urlaub oder arbeitest du? Ja, das ist ein Spiel. Ich spiele auch im Urlaub. Ja, ich spiele überall. So, und das sind meine finalen Gedanken. Und an der Stelle fettes Dankeschön und bis bald. Kanal abonnieren. Ja.